Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt zum Vorschein trittst. Amen. Der Mensch ist ein komisches Wesen. Man schüttet Kaffee, Kuchen und Schokolade hinein und herauskommen Gedichte, Lieder und Witze. Und manchmal auch Predigten. Der Mensch ist ein fantastisches Wesen. Morgen früh wird Curiosity den Mars erreichen. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, eine Sonde, die jetzt monatelang auf dem Weg war. Sie wird, wenn alles gut geht und keine Probleme auftauchen, landen und sofort mit der Suche nach Leben beginnen. Denn eine Frage treibt uns um als Menschen. Sind wir allein? Oder gibt es da draußen Brüder und Schwestern? Naja, oder wenigstens grünen Schleim. Der Mensch ist ein begeisterndes Wesen. Vor einigen Jahren, ich habe es jetzt nicht genau recherchiert, aber ich habe es noch so ungefähr in Erinnerung, gab es mal eine Walstrandung oder so etwas. Ging tagelang durchs Fernsehen. Da war, ich meine, es wäre ein Wal gewesen, kann aber auch Delfine gewesen sein, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Jedenfalls am Strand gelandet und irgendwie konnte sich dieses Tier, diese Tiere sich nicht mehr helfen, kamen nicht mehr zurück. Und es ging eine Welle der Solidarisierung, der Hilfsbereitschaft, der Rettung, von Rettungsaktionen durch die Menschen. Sie sind da, haben sich aufgemacht, sind dahin, haben Wasser herbeigeschafft, haben Hubschrauber in Bewegung gesetzt, haben Gräben gegraben, was auch immer, in Bewegung gesetzt, um diesem Tier, um diesen Tieren zu helfen, um sie zurückzubringen in das Meer, wohin sie gehören. Und an diesem Tag, in dieser Woche, an diesen Nachrichten, war ich stolz, ein Mensch zu sein. War ich stolz, dazu zu gehören, zu diesen Menschen, die alles in Bewegung setzen, um einem Geschöpf zu helfen. Da scheint etwas durch von dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat im Paradies, nämlich diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Das leuchtet in so einem Ereignis durch, dass der Mensch da zum Ziel kommt, dass er da zu dem Punkt findet, für den er geschaffen ist. Die Bibel sagt dazu, nach dem Sechstagewerk, als er das anschaut, Gott sah an, was er gemacht hat, und es war sehr gut, sehr gut. Auf Deutsch gesagt, Gott war mächtig stolz. Er hatte etwas richtig Gutes hingekriegt. Uns alle. So wie wir hier sind. Du bist von einem Schöpfer gemacht, auf den Gott stolz ist. Auf das Werk. Aber wir wissen alle, da gibt es noch eine zweite Seite dieser Medaille. Wir sind groß genug, um zu wissen, dass es da eine Kehrseite gibt. Nämlich, dass wir falsch abgebogen sind. Und zwar sowohl einzeln als auch gemeinsam als Menschheit. Wir sind unterwegs auf dem falschen Weg, unterwegs zu einem falschen Ziel. Glaubt ihr, dass man Gott überraschen kann? Gott, den allmächtigen Gott, der alles weiß und alles kennt? Die Bibel selbst kennt eine Geschichte, wo eine Mutter ihr eigenes Kind zum Mittagessen kocht. Die Bibel verschweigt nicht die Tiefen unserer Bosheit. Und da heißt es von Gott, das wäre ihm niemals in den Sinn gekommen. Man kann Gott überraschen mit der Bosheit des menschlichen Herzens. Es gibt offensichtlich Auswüchse des Bösen, die selbst Gott erstaunen. Übrigens gibt es das im Guten auch. Vom Glauben des römischen Hauptmanns, für dessen Knecht er um Heilung bittet, heißt es in Matthäus 8, dass Jesus überrascht war von diesem Glauben. Und von Jesus heißt es, er wusste, was im Menschen ist. Wer von uns noch glaubt, er sei anders, er sei besser als die anderen und sowas würde ich nie tun, der ignoriert die Erkenntnisse von 100 Jahren psychologischer Forschung. Ein Hinweis, wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr mal im Wikipedia nachschlagen unter dem Stichwort Milgram-Experiment. Das führe ich jetzt hier nicht aus, da geht es darum, zu was Menschen bereit sind, Mitmenschen gegenüber. Schaut euch das mal an, ein ganz bekanntes Experiment. Jesus selbst warnt uns auch davor, so zu denken, dass ich besser bin, dass ich anders bin. Er sagt in dem Gleichnis von den zwei, die in den Tempel gehen, und der eine sagt, danke, Herr, dass ich nicht so bin wie jene. Jesus warnt ausdrücklich davor, so zu denken. Denn wir sind alle falsch abgebogen. Einzeln und gemeinsam. Unterwegs auf dem falschen Ziel, auf dem falschen Weg zum falschen Ziel. Davon ist auch in der Paradiesgeschichte gleich zu Beginn die Rede, nämlich von unserer Wahl, unserer Entscheidung für Unabhängigkeit. Für Unabhängigkeit von Gott, für das Wissen um Gut und Böse. Eben gegen das Leben und gegen die Abhängigkeit von der Quelle des Lebens, von Gott selbst. Gegen Vertrauen und gegen Glauben. Sinngemäß sagt Gott an dieser Stelle, an dem Tag, an dem du, Adam, du Mensch, denn das heißt Adam, so entscheidest für die Unabhängigkeit von mir, für abgetrenntes Wissen, für Erkenntnis, an dem Tag, an dem du so entscheidest, wirst du genau das bekommen. Gerade das. Mit anderen Worten, du wirst alleine sein. Getrennt. Das wolltest du. Du wolltest Unabhängigkeit. Und das ist nichts anderes als der Tod. Nämlich ewiges Getrenntsein vom Leben. Du wirst allein sein mit deinem Wissen und deiner Erkenntnis. Ohne Bezug zur Quelle des Lebens. Die Alternative ist genau das gerade exakte Gegenteil. Nämlich die vollkommene Abhängigkeit. Im Glauben und im Vertrauen. Wenn jemand uns 10 Stühle schenkt und sagt, Achtung, setz dich nicht auf den roten. Wenn man sich auf den roten setzt, dann tut es weh. Könnt ihr das aushalten? Der Weg des Vertrauens wäre nun, den roten Stuhl nicht auszuprobieren. Wir erfahren dann aber nie, was mit dem Ding eigentlich los ist. So denken wir, so glauben wir. Und wir probieren es aus. Nun, um auf diesen Weg zurückzukommen, des vollkommenen Vertrauensverhältnisses, demjenigen, der uns die Dinge gibt und anvertraut, das können wir uns, nachdem wir falsch abgebogen sind, nicht mehr selbst abringen. Wir können nicht mehr selbst dahin kommen. Das können wir nur geschenkt bekommen. Um unser Herz neu zu gewinnen, musste Gott von da ab einen anderen Weg gehen. Daher musste der Mensch aus dem Paradies raus. Denn der erste Weg ist, sich zu nehmen vom Baum des Lebens, der ja immer noch da war. Der konnte nicht mehr funktionieren. Das war nur jemand möglich mit unverdorbenem Herzen. Nach dem Vertrauensbruch wäre es nur ein Stehlen gewesen. Wir sind, so sagt die Bibel, in anderen Worten, total verkorkst. Wir sind von Grund auf verdorben, nicht reparierbar, beschädigt. Wir brauchen eine Bluttransfusion, und zwar eine vollständige. Alles Alte muss raus. Als Gott diese Beurteilung unserer Situation aussprach, da hatte er uns Menschen vor Augen, die wir eben zu aller Bosheit fähig sind. Sowohl einen Josef Mengele, der tagsüber Experimente mit Menschen macht und abends seinen Hund streichelt, genauso wie einen Uwe, oder setz jetzt deinen Namen ein, die wir mit unserer hämischen Schadenfreude, wenn der dicke BMW-Fahrer auf dem Behindertenparkplatz nun endlich für sein Falschparken auch ein Ticket kriegt. Auch diese Schadenfreude ist nicht göttlich. Die Liebe, heißt es in der Bibel, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich der Wahrheit. Es gibt Krebskrankheiten, bei denen muss alles Blut ausgetauscht werden. Und Gott sagt über uns, wir sind solche Kandidaten. Alles muss raus. Wir brauchen eine Bluttransfusion, und zwar eine vollständige. Der Motor muss ausgetauscht werden. Wir brauchen ein neues Herz. Mit anderen Worten, unseres muss ersetzt werden. Unseres muss raus. Es muss sterben. Wir müssen sterben. Um zum Leben, zum echten, zum neuen Leben mit neuem Vorzeichen und neuem Inhalt durchzubrechen, muss das Alte sterben. Daher gibt es in der Bibel so viel Blut. Die gesamte Bibel ist nämlich nichts anderes als die Geschichte von Gottes Rettungsplan, um dieses Vertrauensverhältnis wiederherzustellen. Die Spur des Blutes beginnt gleich hier im Paradies, als die Menschen merkten, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, weil die Beziehung zu Gott zerbrochen ist, weil sie ihn hintergangen haben. Sie schämen sich. Sie entdecken ihre Andersartigkeit, zunächst voreinander. Sie entdecken ihre Abartigkeit. Und sie fangen an und wollen die verbergen. Mit dem sprichwörtlichen Feigenblatt. Von den Feigen steht zwar in der Bibel nichts, das ist eine Erfindung, aber jedenfalls von Blättern. Nun kommt Gott und zeigt, dass das nicht hilft. Ich kann meine Schuld nicht selbst verbergen. Ich kann es zwar machen, aber das hilft meinem Gewissen nicht. Hier hilft nur Vergebung vom Gegenüber. Er muss mich entschulden. Und Gott deutet nun in der jetzt folgenden Geschichte gleich an, ein grundlegendes Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht, seine Rettungsaktion. Es gibt nämlich das Geheimnis des Stellvertreters. Ich muss zwar sterben für das Neue, das ist und bleibt wahr, und doch ist es hier der Vertreter, der stirbt, damit ich ein gutes Gewissen haben kann. Hier sind es Tiere, von denen Gott die Felle nimmt, die er den Menschen als Schutz gibt, als Ersatz für das Blätterwerk, das sie sich selbst gemacht haben. Zum ersten Mal in der Bibel, gleich vor den Toren des Paradieses, fließt Blut, um den Menschen ein gutes Gewissen zu geben, weil die Schuld vergeben ist. Und Gott selbst sorgt dafür. Er gibt hiermit ein Muster für alle nachfolgenden Opfer. Überlegt selbst mal, warum das Opfer Abels vor Gott angenehm war und keins nicht. Wir kommen weiter in der Geschichte bei Mose. Muss ungefähr hier sein. Und ich greife jetzt so ein, zwei Höhepunkte heraus, die uns in der Bibel dieses Prinzip zeigen. Was ist geschehen? Israel ist größer und stärker geworden, ist in der Wüste in Ägypten herangewachsen, zum Volk herangewachsen, wurde über 400 Jahre hin von den Nachkommen Josefs zu einem Volk und wurde in die Sklaverei geführt. Übrigens, kleine Anmerkung, man denkt immer, die Sklaven, die Juden oder die Israeliten hätten die Pyramiden gebaut. Davon steht interessanterweise in der Bibel genau nichts, sondern es heißt immer, dass sie Ziegel streichen mussten für andere Zwecke, aber nie für die Pyramiden. Und genau das bestätigt auch moderne archäologische Forschung, dass die Pyramiden nicht von Sklaven gebaut wurden, sondern von Angestellten. Das aber nur nebenbei. Israeliten waren also Sklaven im Land. Und das Sklaventum wurde immer stärker und immer krasser. Und ja, Gott hat ihr Schreien gehört, heißt es dann. Hat ihnen einen Helfer, einen Retter erweckt, Mose nämlich. Der hat zwar ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen, aber dann spitzt sich dieser Konflikt zu. Gott möchte dieses Volk herausführen aus Ägypten und möchte es in das verheißene Land führen. Ihr kennt die Geschichte alle. Und in dieser Zuspitzung mit der Auseinandersetzung mit dem Pharao gibt es diesen Kampf immer auf eine höhere Ebene. Wir reden von den 10 Plagen, die dort beginnen. Und die es heißt an der Stelle, dass mit einem solchen starken Herrscher nur eine starke Hand in der Lage ist, das Volk zu erretten und rauszuführen. Und wir fühlen uns, oder ich zumindest fühle mich erinnert, an die Situation in Syrien jetzt. Ja, wenn ein Gewaltherrscher unbedingt seinen Willen durchsetzen will und alles in die Wege leitet und nur eine starke Hand ist in der Lage, ihm Widerpart zu bieten. Ja, da hilft es nichts, wenn du Resolutionen und ein paar Beschlüsse machst, sondern eine starke Hand wird gebraucht. Und Gott sagt, ich bin das für euch. Ich werde das sein. Und hier wird deutlich, wir als das neue Bundesvolk, als das Volk Gottes, können vertrauen, dass Gott für uns kämpft. Und genau das passiert hier. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Ihr könnt das mal nachlesen. Das ist eine sehr schöne Geschichte, wo also der Kampf zwischen den, ich sage jetzt mal, Angestellten des Pharao und Mose und seinen Leuten Stufe zu Stufe stärker wird. Und es gipfelt am Schluss in der Geschichte, um die es jetzt hier geht, um die 10. Plage, um die Tötung der Erstgeburt. Dabei muss man wissen, in der Bibel, Erstgeburt oder auch der 10. ist immer ein Symbol für alles. Ja, also wenn der Erstgeborene geopfert wird oder gegeben wird, dann will man damit zum Ausdruck bringen, ich gebe alles. Wenn Gott die Erstgeburt schlägt, heißt das nichts anderes als, es ist eigentlich ein totales Vernichtungsurteil. Die Rede ist davon, dass in einer bestimmten Nacht der Todesengel durch die Straßen gehen wird. Und dass in jedem Haus der dort Erstgeborene sterben wird. Und die Israeliten bekommen ein Rezept, ein Gegenrezept, ein Rettungsplan. Ihnen wird gesagt, in dieser Nacht seid vorbereitet. Nehmt ein Lamm, schlachtet es, macht die Türen zu, versammelt euch und nehmt das Blut von diesem Lamm und streicht damit eure Pfosten, eure Türpfosten, rechts und links und die obere Schwelle. Und der Engel, der vorübergehen wird, wird dieses Blut sehen und wird dieses Haus verschonen. Und die anderen Häuser, die dieses Blut nicht haben, in denen wird die Erstgeburt sterben. So geschieht es. Und wir erkennen daran, das ist die Geburt der neuen Zeitrechnung für Israel. Von da ab werden die Monate gezählt. Und dieses Passafest, diese Passafeier, die von da aus startet, wird jedes Jahr wiederholt. In Erinnerung an dieses Geschehen werden wir nachher wiederfinden bei Jesus, der an Ostern, an Passa, als das Lamm für uns hingegeben wurde. Und hinter dessen Blut wir uns verbergen können. Hinter dessen Blut wir geschützt sind. Der Todesengel braucht nicht mehr zu töten, es wurde schon getötet. Das Blut ist schon geflossen. Dieses Geheimnis des stellvertretenden Todes, das wir im Paradies schon angedeutet finden, in den Tieren, sehen wir hier in einer besonderen Weise zum Ausdruck gebracht. In diesem Zeugnis von dem Passafest. Und in dem, dass Jesus dann, Johannes 19, eben zu diesem Termin gestorben ist, für uns und sein Blut vergossen hat. Warum? Um eben dieses Vertrauensverhältnis wiederherzustellen. Wir können es nur geschenkt bekommen, dass dieser Gott unser Freund ist. Dem ging voraus eine Geschichte von Abraham. Letzte Woche haben wir eine sehr schöne Predigt über Abraham gehört und ich möchte so ein klein bisschen fortsetzen an der Stelle. Abraham hatte ja nach langer, langer, langer Wartezeit Isaak bekommen als den Sohn der Verheißung, also als den Sohn, durch den dann endlich die Verheißung in Gang kommen sollte, dass ein großes Volk von ihm kommen sollte. Abraham hatte die Verheißung, schau in den Himmel. Zähl die Sterne. So viele Völkerschaften werden von dir kommen. Kleine Nebenanmerkung. Man sieht mit bloßem Auge ungefähr 5.000 bis 6.000 Sterne. Das ist gar nicht so viel, wie man denkt. Ne? Mit bloßem Auge. 5.000 bis 6.000 Sterne kann man erkennen. Es gibt ungefähr 5.000 bis 6.000 Sprachgruppen auf der Erde. Nur mal nebenbei. Sand am Meer, Sand der Wüste sollte Abraham zählen, um deutlich zu machen, um zu verstehen, so zahlreich sollen deine Nachkommen werden. Und er wartet und wartet und wartet, hat noch nicht mal einen Sohn. Und dann kommt irgendwann 99, 100, kommt Isaak zur Welt. Gut, Isaak wird groß. Und als er dann so im jugendlichen Alter ist, kriegt er einen ganz merkwürdigen Auftrag. Er ist nun schon Jahre mit Gott gegangen. Er ist ausgegangen von einem Volk, das noch die Menschenopferung kannte. Aus Babylon kommt seine Herkunft. Er selbst direkt nicht, aber seine Herkunft. Und dort waren Menschenopfer an der Tagesordnung. Und er ist heraus aus dieser Verwandtschaft zu einem Gott, der anders ist, der auf Vertrauen baut, der für eine Vertrauensbasis als Grundlage der Beziehung herstellt. Und jetzt der einzige Sohn, auf dem die ganze Verheißung ruht, das Nadelöhr, durch das alles noch durch muss. Gott sagt ihm: Nimm diesen Sohn und opfere ihn mir. Wir können uns nicht vorstellen, was das für Abraham bedeutet hat. Wir können uns nicht ausmalen. Aber Abraham zeigt Gehorsam. Er packt ein Bündel, er packt Feuer, da gab es ja keine Streichhölzer, sondern es musste irgendwie eine Tonkrug oder so mitgenommen werden. Und seine Sklaven, seine Leute nimmt er mit und wandert 3 Tage. Gott sagt noch, genau wie am Anfang, und das muss so ein Wiedererkennungseffekt sein, wie am Anfang sagt er: Geh dahin zu einem Berg, den ich dir zeigen werde. Geh schon mal los. Und genauso begann auch seine Glaubensreise mit Gott. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Er geht also los und kommt nach 3 Tagen zu diesem Berg Moria. Und später zeigt sich, das kann man dann nachweisen in der Bibel, dass auf diesem Berg der Tempel gebaut werden wird und dass auf diesem Berg Jesus sterben wird. Und auf diesem Berg wird er Isaak opfern. Und er ist schon dabei, es zu tun. Er hat schon Isaak schon festgebunden auf dem Altar und holt das Messer heraus. Und da sagt Gott: Stopp. Man könnte fast sagen: Abraham, sag mal, was bist du denn bereit zu tun, nur um mir zu gefallen? Und dann geschieht etwas, das möchte ich euch vorlesen. Abraham sieht dann einen Widder, der sich verfangen hat im Gebüsch, schnappt sich diesen Widder und opfert diesen Widder. Und auch hier sehen wir wieder diese Stellvertretung. Das Blut des Widders fließt anstelle des eigenen Kindes. Und in Johannes 8, in der Auseinandersetzung Jesu mit den Zeitgenossen, sagt Jesus, da geht es um Abraham. Jesus sagt: Euer Vater Abraham freute sich auf den Tag, an dem ich kommen würde. Er hat mein Kommen gesehen und war froh darüber. Ungläubig fragten ihn die Juden: Du bist noch nicht mal 50 Jahre und willst Abraham gesehen haben? Und doch ist es so, entgegnete ihnen Jesus. Lange bevor Abraham überhaupt geboren wurde, bin ich. Und es gehört in die Reihe der Worte, wo Jesus andeutet: Ich bin das Licht der Welt und so weiter. Auch hier sagt er etwas über sich. Er offenbart sich. Er zeigt, er lässt durchleuchten, er ist ewig. Diese Person, diese geschichtliche Person, die da vor den Juden stand, ist ewig. Und was er hier so beiläufig mehr über Jesus sagt, lautet in einer anderen Übersetzung von Klaus Berger, einem bekannten katholischen Theologen, der hier das anders übersetzt hat oder griffiger übersetzt hat. Euer Vater Abraham brach in Jubel aus, als ihm verheißen wurde, er dürfe einen Blick in die Zeit werfen, in der ich da sei. Er schaute sie, in einer Vision und freute sich darüber. Abraham wird geführt an einen Punkt, an dem er seinen Sohn opfern soll. Und Gott zeigt ihm in einer Vision, ob genau auch zu diesem Zeitpunkt oder ob in der Rückschau er sie später, das wird nicht gesagt, aber Gott zeigt ihm, dass auf eben jedem Berg Gott seinen Sohn opfert und dass er das tut, was er von Abraham am Ende doch nicht verlangt. Dass er das tut, stellvertretend sein Blut zu geben, damit wir verborgen hinter diesem Blut gerettet sein können, damit wir Gott glauben können, damit wir ihm vertrauen können, damit dieses Vertrauensverhältnis wieder neu begründet werden kann und damit unsere Schuld gestrichen ist und wir ein gutes Gewissen haben können, so heißt es mal im Neuen Testament. Abraham, schau, was ich tun werde, um euch zu heilen. Und vielleicht hast du noch nie einen Schritt getan, um dieses Vertragsverhältnis, ich rede jetzt mal in Rechtssprache, um dieses Vertragsverhältnis einzugehen. Gott hat diesen Vertrag des neuen Vertrauens von seiner Seite vorbereitet über Jahrhunderte. Es waren jetzt nur 4 Positionen: Paradies, Mose, Abraham und Jesus. Aber über Hunderte von Jahren hat Gott diesen Rettungsplan, von dem die ganze Bibel eigentlich spricht, in die Welt gebracht und uns gezeigt. Er wirbt um unser Herz. Er möchte, dass wir auf diesen Vertrag eingehen. Er von seiner Seite hat alles vorbereitet und er hat ihn mit Blut unterschrieben. Er hat ihn mit Blut unterschrieben. Und er möchte, dass wir von unserer Seite uns einlassen darauf, in dieses Vertrauensverhältnis einzutreten und ihm unser Herz zu geben, unser Leben zu geben, unser altes Anrecht an Selbstbestimmung und an Eigenbestimmung fallen zu lassen, es also aus unseren Händen zu geben, aus gleiten zu lassen und diesem Vater uns neu anzuvertrauen und ihm unser Leben zu geben. Ich möchte stellvertretend beten und wenn du auf dem Herzen hast, mitzubeten, in diesem Sinne dein Leben erstmals oder erneut Gott in die Hände zu legen, bete einfach mit im Herzen. Jesus, wir erkennen, dass du es gut mit uns meinst, dass du nicht in erster Linie der Richter bist, der den Zeigefinger hebt, sondern dass du unser Herz haben willst, dass du wirbst um unser Vertrauen, dass du alles getan und gegeben hast, damit wir uns vertrauensvoll einlassen auf ein Leben mit dir. Jesus, und ich möchte neu oder erstmals dir zum Ausdruck bringen, ich will mich auf diesen Weg machen, will mich neu einlassen darauf, dass du mein Herz bekommen darfst. Mir ist klar, dass ich scheitern werde und dass ich das immer wieder neu machen muss, dass ich immer wieder neu mich dir hingeben muss, aber ich möchte einen Startpunkt setzen. Danke. Danke, Jesus, dass du mich nun dein Kind nennst. Amen.
Wir singen nun als nächstes das Lied "Ich kann nicht schweigen".